Es liegt mir einfach auf dem Herzen, das hier zu machen, ne, diese Zettelchen. Und wenn ihr die Zettelchen nicht mehr habt, hier ist ein Haufen davon, mit den Büchern des Alten Testaments. Ne, nehmt es wirklich euch in der Tasche, tut es euch in eurem Portemonnaie rein, dass ihr das ein, zweimal die Woche oder ein, zweimal am Tag durchschaut, bis ihr das könnt, ne? Mose, Josua, lasst uns das mal zusammen sagen. Ich werde hier drei oder vier Namen sagen und ihr sagt einfach nach. Versucht euch zu konzentrieren und diese Reihenfolge zu lernen, okay? Mose, Josua, Richter, Ruth. Samuel, Könige, Chronik. Esra, Nehemia, Esther. Hiob, Psalmen, Sprüche.
Hiob, Psalmen, Sprüche.
Prediger, hohes Lied.
Prediger, hohes Lied.
Jesaja, Jeremia, Klagelieder.
Jesaja, Jeremia, Klagelieder.
Hesekiel, Daniel, Hosea.
Hesekiel, Daniel, Hosea.
Joel, Amos, Obadja.
Joel, Amos, Obadja.
Jona, Micha, Nahum.
Jona, Micha, Nahum.
Habakkuk, Zephania, Haggai.
Habakkuk, Zephania, Haggai.
Zacharia, Maleachi.
Zacharia, Maleachi.
Ja, ich habe hier immer solche kleine Gruppen gemacht. Vier oder drei oder zwei Namen, so, dass es ein bisschen rhythmisch klingt. Ne? Das hilft auch, wenn man diesen, ne, diesen Rhythmus hat. Immer kleine Gruppen von Namen und dann könnt ihr das lesen und nachher könnt ihr diese Methode hier benutzen, wenn ihr möchtet. Hier dann sind immer die Lücken. Ne, dann könnt ihr denken, Mose, was kommt da nach Mose? Ne, mit der Hand hier verdeckt ihr das da oben, so dass ne, ihr das nicht sehen könnt. Und dann denkt ihr, ja, was kommt nach Mose und so. Eine Methode, ne, um das auswendig zu lernen. Es ist wichtig. Ich habe das mit, als ich 12 Jahre alt war, als ich in der Konfirmation gegangen bin, ne, Konfirmation in der evangelischen Landeskirche, aber mein Vater war Pfarrer und er hat solche Sachen noch beigebracht. Eine gute Sache, die Bücher der Bibel. Ist wichtig, ne? Weil es ist natürlich eine kleine Schande, wenn ein glaubender Christ, ne, wenn man sagt, lass uns hier ein Buch Habakkuk aufschlagen und ein glaubender Christ fängt an und sagt, oh, aber wo liegt das denn Habakkuk und so, ne? Hier erster Mose und so, ne? Ist ein bisschen peinlich, ne? Wäre wichtig, wenn wir dann wissen ungefähr, ja, das liegt so mehr gegen Ende des Alten Testaments oder so, ne? Das ist eine Hilfe, ne? Wenn man dann aufschlagen soll irgendwo, dann weiß man, oh, das ist dann mehr so am Anfang, mehr so am Ende und so, ne? Ist viel besser. Das hilft sehr viel. Wenn man auch irgendwo ist, wo man auch die Bibel aufschlagen muss. Ne? Heutzutage in den meisten Gemeinden schlagen die Menschen die Bibel nicht mehr auf oder bringen die Bibel nicht zum Gottesdienst. Vielleicht, ich weiß nicht warum, vielleicht fördern das die Prediger nicht. Den Leuten, hey, schau mal, ne? Schlag mal hier auf in der Bibel oder so. Ne? Das wäre vielleicht interessant, wenn man das macht. Leute, ne? In der Bibel aufschlagen. Ne? Vor 15 Jahren hat man einen kleinen Witz erzählt und gesagt, wenn du keine Bibel hast, setz dich neben einen glaubenden Christ. Ne? Aber heutzutage darf man diesen Witz nicht mehr machen, weil nicht einmal die glaubenden Christen haben eine Bibel im Gottesdienst. Ne? Ist nicht gut. Ist nicht gut, wenn man zur Gemeinde geht ohne eine Bibel, weil man sollte auch irgendwas machen, vielleicht hier ein Zeugnis erzählen und wenn man jetzt ein Zeugnis erzählt, kann man erzählen, ja, ich habe einen Bibelvers in der Bibel gelesen, nur ich habe meine Bibel vergessen, ne? Dann ist das nicht so toll. Ne? Am besten ist, dass man dann eine Bibel hat, ne? Weil die Bibel das Wort Gottes ist und ich sage mal, dieses Buch ist das Wort Gottes. Ne? Das habe ich hier ein bisschen ironisch gemeint. Wer mich kennt, weiß schon, was ich damit gemeint habe. Wenn ich sage, dieses Buch ist das Wort Gottes, ich liebe die Bibel. Seit meiner Bekehrung lese ich die Bibel quasi pausenlos. Ne? Zu Hause, heute lese ich jetzt nicht so oft die Bibel aus Papier, sondern im PC, okay, gebe ich zu, am PC oder höre auf MP3 jeden Tag viele Kapitel. Jeden Tag, wenn ich einschlafe, Bibel hören. Ne? auf Portugiesisch, auf Deutsch, auf Englisch immer Bibel hören. Oder dann, wenn ich da Lektionen vorbereite, immer aufschlagen, lesen, suchen. In welchem Vers steht dieses Wort? Und dann so, ne? Viel mit der Bibel zu tun. Die Bibel ist einfach unvergleichbar. Die Bibel ist, ne? Die ist ein Unikat. Die ist ein Unikat. Und noch, vorher habe ich noch gedacht, ne, über die Sprachen, Hebräisch, ne, habe ich gesagt, Hebräisch. Und wir wissen, dass die israelitische Nation, die es heute gibt, die haben die hebräische Sprache wieder auferwacht, ne, wieder belebt. Und das heißt, die haben die Sprache von 3000 Jahren zum heutigen Gebrauch fit gemacht. Das heißt, die Hebräer, die jetzt die Israeliten, wenn die jetzt die Zeitung lesen, dann ist es die gleiche Sprache oder ziemlich ähnlich, wie wenn die jetzt die Bibel in der Ursprache lesen, Hebräisch in der Ursprache, das ist ziemlich ähnlich. Aber nicht der Fall mit der hebräischen Sprache, griechischen Sprache. Die griechische Sprache, die hat sich sehr verändert im Laufe dieser 2000 Jahre. Die heutige griechische Sprache ist eine völlig andere Sprache als die biblische griechische Sprache. Eine völlig andere. Warum? Weil sie hat sich verändert. Aber wie hat sie sich verändert? In welche Richtung hat sie sich verändert? Sie hat sich vereinfacht. Und das macht mich stutzig. Ich denke, wieso vereinfachen sich die Sprachen? Weil die Tendenz wäre das Gegenteil, dass die Sprachen immer höher entwickelt werden. Ja, das zeigt einfach, dass die Menschen vor 3000 Jahren eigentlich höher entwickelt waren als wir. Intelligenter waren als wir und die haben sehr komplizierte Sprachen entwickelt, wie jetzt die griechische oder die lateinische Sprache, sehr kompliziert und die wird immer wieder vereinfacht, die wird immer vereinfacht, weil die Menschen nicht in der Lage sind, das alles zu kapieren und das alles zu verstehen, die ganzen grammatikalischen Regeln und so, immer vereinfachen. Die Menschen werden immer dümmer im Laufe der Zeit, das sagt uns die Bibel, ne? Die Wissenschaftler, die sagen, die Menschen werden immer intelligenter oder so, aber die Menschen werden immer dümmer. Wenn man so schaut in der Schule, was die Kinder so lernen oder so, und was man früher gelernt hat, als ich noch Kind war, oder was meine Eltern alles so leisten mussten in der Schule, dann denkt man, das wird immer so verwässert. In dieser Richtung geht es immer. Das spricht für die Bibel. Die Bibel sagt, Gott hat den Menschen nach seinem Abbild geschaffen und die Menschen werden immer weiter weg, geht immer weiter weg von Gott und von diesem Abbild. Heute haben wir die Lektion Nummer 5. Lass mich noch eine Frage stellen, einfach um euch zu ermutigen. Ich hatte letztes Mal, immer am Ende jeder Lektion werde ich ab jetzt das immer machen, euch sagen, bitte vergesst nicht, die Texte zu lesen in der Bibel. Heute werden wir hier 2. Mose 1 bis 24 studieren, diese Lektion. Wichtig wäre, wenn ihr diese Lektion, diese Texte, Kapitel auch zu Hause gelesen hättet. Wäre wichtig, weil ich kann nicht die ganze Bibel wiederholen. Ich kann nicht davon ausgehen, dass niemand die Bibel gelesen hat und das alles erzählen, was die Bibel erzählt. Ich muss das Gegenteil machen. Ich muss davon ausgehen, dass ihr das gelesen habt und das dann erklären und sagen, dies und das bedeutet dies und jenes. So nutze ich meine Zeit besser. Versteht ihr? Wenn ich euch das, was ihr gelesen habt, erkläre, als ich euch das alles erzähle, was schon da drin steht. Ne? Das könnt ihr selber lesen, die Bibel könnt ihr selber lesen. Darum habe ich mir das vorgenommen, die Bibel zu erklären. Und die müsst ihr selber lesen. Das heißt, ich will hier niemanden bloßstellen, aber einfach so ein bisschen Nachfrage. Habt ihr 2. Mose 1 bis 24 gelesen? Niemand soll antworten, aber nur zum Nachdenken. Wenn ihr das nicht gemacht habt, tue das bitte, hol das nach und zur nächsten Lektion bitte das mache. Und wer Schwierigkeiten hat, dann MP3. Ich habe hier eine App, ne, mit der kann ich da draufklicken und muss nichts runterladen, nur die App installieren und dann Kapitel wählen und der liest mir den Kapitel vor. Sowas hat man. Das heißt, bitte tue das. Tue das und das wird viel bringen. Wenn ihr zur Lektion kommt und habt den Text gelesen und jetzt erkläre ich es euch, dann geht euch das Licht an. Ne? Es geht das Licht an. Aber wenn ihr das nicht gelesen habt, dann sage ich Sachen hier und ihr denkt, was meint der Rolf jetzt? Ne? Versteht ihr? Darum ist wichtig, dass ihr zu Hause den Text zuerst lest. Okay, dann Lektion Nummer 5. Paulus, ich habe das alles auf Arabisch hier. Alles auf Arabisch ausgedruckt, falls ihr das braucht. Okay, Lektion 5 hast du noch, ne? Vom letzten Mal. Aber ich habe hier auch Lektion 6. Aber ich denke, heute schaffen wir die Lektion 6 nicht, weil es ist schon 20 vor 2. Da sind die. Ja, 5 und 6. Da ist die, ne? Da ist viel. Nein, gib alles, nimm alles. Genau. 4 und 5 und dann 6. Die 5 ist hinter der 4. Gut, dann Lektion Nummer 5. Exodus, Befreiung des Volkes und Entstehung der Nation. 2. Mose 1 bis 24. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. 2. Mose 6, 6 bis 7a. Fünfmal taucht das Wort will. Ich will euch befreien. Ich will euch herausführen. Ich will euch retten. Ganz tolles Wort für uns. Ne? Gott will, hat tolle Botschaften für uns. Er wünscht sich was für uns. Er will uns befreien. Er will, dass wir sein Volk sind. Er hat das alles hier dem Volk Israel gesagt. Aber das nehme ich auch für mich. Dass Gott das sagt, ich will. Gott ist nicht ein Gott, der irgendwo über den Wolken sitzt, auf einem Stuhl mit gekreuzten Armen und sagt, mir alles egal. Ne? Nein, hier steht, ich will. Ne? Das heißt, Gott setzt sich ein, er will handeln, er ist aktiv, sein Volk zu befreien. Hier geht es um Exodus, die Befreiung vom Volk Israel aus Ägypten. Und ja, Josef, wir wissen schon, er war ein großer Befreier, ein großer Verwalter. Er hat die ganzen Methoden erfunden, um das ganze Land und die ganzen Menschen und die ganzen Tiere unter der Herrschaft des Pharao zu erkaufen. Er hat das gemacht, er hat das ganze Volk Ägyptens als Sklaven gekauft für den Pharao. Sehr interessant, was er alles gemacht hat. Aber später ist Josef gestorben und der Pharao hat die Israeliten unterworfen und versklavt. 400 Jahre lang, wissen wir alle, ne? 400 Jahre alt. 400 Jahre lang. Ihr merkt schon, ich bin nicht so ganz fit. Und Moses, ihr kennt die Geschichte, ne? Das Baby, was in diesen kleinen, wie heißt das, Korb gelegt wurde im Fluss. Von der Tochter des Pharaos gerettet und im Hof des Pharaos erzogen. Sehr wichtig, diese Information, weil die steht nicht in der Bibel. Moses wurde im Hof des Pharao erzogen. Steht nicht, steht irgendwo. Aber das sollten wir hier betonen. Moses war auch ein bisschen anders. Das heißt, er hat vieles mitbekommen. Er war anders als alle anderen Israeliten, weil alle Israeliten waren Sklaven, aber er hatte diese Chance. Bildung. Sehr gebildeter Mann. Aber trotzdem blieb er an der Seite des Sklavenvolkes. Trotzdem, er hatte viele Chancen. Er hatte die Chance, den Thron Ägyptens zu steigen. Das sehen wir hier Hebräer 11, 24, 26. Er hatte diese Chance, steht auch nicht im Alten Testament. Aber er hatte diese Chance, hat diese Chance abgelehnt. Schaut euch mal das. Ne? Er hat diese Chance abgelehnt. Er wurde verfolgt, der Pharao wollte ihn töten. Er musste fliehen, aber er war ein Auserwählter Gottes. Welches Kind würde das überleben, wenn man es in einen Korb legt und im Fluss tut? Ne? Chance sehr klein. Gott hat ihn gerettet und das ist ein Zeichen, dass er auserwählt war von Gott. Eine Zusammenfassung von diesem Buch, 2. Mose. Kapitel 1, die Sklaverei. Kapitel 2, die 18 ersten Jahre Moses. Ne? Die ersten 80 Jahre Moses. Ganz leicht uns zu merken, ne? 40 Jahre als Sohn des Pharao, 40 Jahre in der Wüste, ne? Und dann den letzten 40 Jahre als Leiter des Volkes, ziemlich leicht hier 120 durch 40 zu teilen. Die ersten 80 Jahre, Kapitel 3 bis 4, Moses Vorbereitung auf seine Aufgabe, Kapitel 5 bis 14, Moses Erfolg, geleitet von Gott, den Pharao und seine Götzen mit den 10 Plagen zu besiegen und die Israeliten aus der Sklaverei zu befreien, Kapitel 15 bis 18, die erste Woche der Wanderung, Kapitel 19 bis 40, wichtige Ereignisse, die Gesetzestafel, die Einsetzung des Priestertums, das goldene Kalb und Bau der Stiftshütte. Sehr viele wichtige Ereignisse. Sehr vieles ist los. Manchmal, wenn man so an 2. Mose denkt, ein interessantes Buch, okay, ganz kompliziert, viele komplizierte Sachen, die wir aber besprechen werden hier in der nächsten Lektion und ist sehr interessant. Diese Hefte sind sehr interessant, sage nicht ich, sondern eine Frau, die hat dieses Heft korrigiert, hatte schon alle anderen Hefte korrigiert und die hat gesagt, bitte schick mir ein paar Exemplare von diesem Heft. Dann habe ich gesagt, von dieses? Ja? Das handelt doch um 1. Mose, 2. Mose und so weiter. Ihr werdet sehen, sehr interessant, weil wir werden hier Stiftshütte, Priestertum, viele Sachen, die jetzt erst einmal ganz langweilig aussehen, aber wir werden sehen, wie viel das uns zu bedeuten hat. Ihr wisst schon, die Völker der Antike, es gab viele Völker und die ganzen Völker, die hatten viele Götter. Aber der Gott Abrahams, der war einer, wissen wir auch. Neben dem gab es keine anderen. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, neben dem gab es keine anderen. Und die Ägypter, die haben sich selbst das Land der Götter genannt, die Ägypter. Ich habe hier geschrieben, die waren extrem politisch, ein bisschen übertrieben, so, oder wie kann man sagen, ne? Die haben quasi jedes Baum angebetet, sozusagen. Die hatten viele Götter, unter anderem Osiris, Isis, Horus, Ptah, Sekhmet, Nefertum, Amon-Ra, Mut und Khonsu. Und da ganz, ganz viele anderen. Nur, dass ihr so eine Ahnung habt, wie die hießen. Weil manchmal werden die auch genannt in irgendwelchen Filmen oder so, werden diese Namen genannt. Und dann wisst ihr schon, woher das kommt. Wie könnte es sein, dass die Israeliten das dann überlebt haben? Weil die hatten so viele Götter, die Ägypter, und die Israeliten sollten nur einen Gott anbeten. Wie hat das dann geklappt? Weil Gott das schon vorbereitet hatte früher, weil die Ägypter, die hassten Hirten, ne? Schafhirten. Die Ägypter, die hassten, die ekelten sich vor die Hirten, Schafhirten und so. Und dann haben die Ägypter gesagt, bleibt da in dieses Land, Gosem. Und dann lebten sie getrennt. Die mussten für die Ägypter arbeiten, aber abends gingen sie zu diesem Land. Und dadurch haben sie sich nicht vermischt mit den Ägyptern. Die hatten ihre eigenen Gottesdienst zu Gott. Sie hatten den Kontakt oder sie mussten diese ganzen Götter nicht anbeten. Ja, Ägypten, wenn man so das Wort Ägypten benutzt, was kommt in unseren Sinn? Sicher zu 90% Pyramiden, oder? Ne? Hört das Wort Ägypten, Pharaonen, Pyramiden und noch ein paar andere Sachen, Hieroglyphen, diese Zeichen. Ne? Es wäre mal interessant, wenn man eine Dokumentation oder es gibt solche Filme, die versuchen, das nachzubilden, wie die Leute vor 3000 Jahren in Ägypten lebten. Ne? Es gibt viele Filme davon und in YouTube habe ich nicht gesucht, aber sicher findet ihr auch solche Filme. Wäre interessant, dass man sich so ein kleines Bild macht, wie die Pharaonen ausgesehen haben und wie die Pyramiden aussehen und wie das Land so aussieht mit der großen Wüste und so und diesen Fluss. Wie das funktioniert mit der Landwirtschaft und so, ist wichtig, dass man sich ein Bild davon macht. Wie lebten die Leute vor 3000 Jahren? Noch heute leben einige Leute in solchen Regionen wie vor 3000 Jahren, auch im Nahen Osten oder so. Gibt es Dörfer, wo die Leute noch leben wie vor 3000 Jahren? So ähnlich zumindest. Obwohl heute hat jeder schon ein Handy, ne? Jeder im Dorf, der hat nicht mal Strom, aber hat schon ein Handy. Sage ich mal so ein bisschen. Das heißt, so langsam ändert sich auch. Aber das ist wichtig, dass wir uns ein bisschen interessieren um diese Kultur. Wie war die Kultur vor 3000 Jahren? Weil wenn wir jetzt die Bibel lesen und bestimmte Sachen da drin lesen, werden wir die vielleicht nicht verstehen. Und wenn wir das ein bisschen suchen, wie lebten die Leute damals, können wir vielleicht etwas ein bisschen besser verstehen. Das Wort Ägypten wird oft in der Bibel benutzt, auch im Neuen Testament, aber nicht jetzt, manchmal nicht für dieses Land, sondern symbolisch. Weil die ganze Geschichte von der Befreiung, das Volk wurde befreit von Ägypten zu Kanaan und so. Diese ganze Geschichte ist auch ein Symbol für unser Leben, für unsere Bekehrung, für unsere Befreiung aus der Welt, aus der Sünde und so. Und darum ist Ägypten, das Wort Ägypten wird manchmal im Neuen Testament benutzt für das Böse, für Götzendienst, Weltlichkeit, für diese Sache, die wir ablehnen sollen. Wie die Israeliten, die sollten Ägypten ablehnen, was nicht leicht war, werden wir gleich sehen. Und der Prozess der Befreiung der Israeliten aus Ägypten symbolisiert den Kampf um die Lossagen vom alten Leben und der Eingang in das neue über viele und große Hindernis. Ja, wenn man sich bekehrt, dann ist vieles kompliziert, weil der Teufel will, dass wir sündigen, dass wir abfallen, dass wir die Bibel nicht lesen, dass wir nicht beten und so weiter und so weiter. Das sind Hindernisse, wie der Pharao alles Mögliche versucht hat, um das Volk zu hindern. Und Gott muss immer wieder Wunder machen, um zu sagen, nein, du wirst das Volk nicht hindern. Und so in unserem Leben. Der Teufel will, dass wir nicht beten, dass wir nicht zur Gemeinde gehen, dass wir keine Gemeinschaft haben, etc., etc. Und wir müssen kämpfen. Ne? Müssen. Wir können auch sagen, ja, kein Problem, dann werde ich halt keine Gemeinschaft haben, dann gehe ich halt nicht zum Gottesdienst, dann bete ich halt nicht, dann ist alles viel leichter. Ne? Und dann plötzlich ist man dann nicht mehr im Glauben. Ne? Man muss kämpfen. Und die Israeliten, die mussten irgendwie auch kämpfen. Weil Moses hat gesagt, ich werde euch befreien. Und dann hat der Pharao gesagt, aber ich werde euch nicht rauslassen. Und dann hat der Pharao gesagt, mehr Arbeit geben. Das Volk will anbieten in der Wüste. Warum? Weil die nichts zu tun haben. Mehr Arbeit, ne? Gebt ihnen mehr Arbeit. Und das Volk hat gesagt, Moses, ne, du bist schuld, dass wir jetzt mehr Arbeit haben, ne? Das Volk selber hatte gar nicht verstanden, um was es ging. Aber so dumm sollen wir nicht sein. Wir sollen schon verstehen, um was es geht im geistlichen Kampf, wenn Probleme auf uns kommen, wenn Kämpfe auf uns kommen. Das große Symbol dieser Befreiung ist das Passafest, weil an diesem Abend, in diesem letzten Abend, wo Gott das zehnte, die zehnte Plage gemacht hat, in diesem Abend haben die das Passafest gefeiert zum ersten Mal, eingeführt, und das ist total wichtig, aber wir müssen leider hier die Reihenfolge ein bisschen springen, ne, dass wir die ganzen wichtigen Themen dann auch besprechen, habe ich dieses Thema auf die Lektion Nummer 9 verschoben. Das heißt, in ja, 3 oder 4 Lektionen werden wir dieses Thema Passafest betrachten, näher betrachten. Ereignisse, Moses Erziehung, habe ich vorher gesagt, im Palast, aber was gibt so in alles im Palast? Die Ägypter sind bekannt für ihre Schrift und Schreiben ist natürlich nicht leicht und diese Hieroglyphen sicher ganz kompliziert. Das heißt, es gab da diese Schreiber, weil die Schreiber in der Antike waren die Leute, die schreiben konnten, meistens Angestellte von der Stadt, vom König, meistens. Bis noch vor 200-300 Jahren war das so, auch in Deutschland. Lesen und Schreiben, das war nicht eine Sache wie heute, wie das jeder lesen und schreiben kann. Noch vor 200-300 Jahren war das so. Es war eine Sache von Mönchen oder so oder von Angestellten der Stadt, weil die Stadt auch ihre ganzen Unterlagen haben muss, die ganzen Verträge und so, die ganzen Sachen. Aber die normalen Menschen, die brauchen das nicht früher. Und im Palast des Königs gab es dann viele, die schrieben. Und Moses hat das mitgemacht, miterlebt irgendwie, indirekt. Und dadurch können wir auch verstehen, wie es geschafft hat, so viele Schriften zu hinterlassen. Stellt euch mal vor, die ersten 5 Bücher Moses. 1. Mose hat 50 Kapitel, 2. Mose 40, 3. Mose 27 und so weiter. Und er hat auch das Buch Hiob geschrieben, was wieder 40 Kapitel hat. Das heißt, alles zusammen sind 200 Kapitel in der Bibel. Stellt euch das mal vor, eine Person, die vor 3000 Jahren gelebt hat, so vieles schreiben. Das war wirklich eine Leistung. Das hat kaum übertroffen oder unübertroffen in der ganzen Weltgeschichte, dass jemand in der Antike so viel geschrieben hat. Er hat den ganzen Computer nicht, alles musste per Hand geschrieben werden. Ne? Auf, ihr wisst schon, Pergamente oder Papyrus. Ne? Das war sehr, sehr schwer. Habt ihr eine Ahnung, wie das ist, auf einem Pergament zu schreiben? Ne? Das ist ein Fell von einem Tier. Ne? Und dann musst ihr immer die Feder da eintauchen in ein Gefäß mit Tinte. Ne? Und dann das abtupfen zuerst. Und dann schreiben, vielleicht 2 oder 3 Worte, bis die Tinte dann wieder aus ist. Und dann wieder da eintunken und dann abtupfen und dann wieder 3 Worte schreiben. Nicht wie heute, ne? Mit diesem Kugelschreiber, wo man jetzt 1000 Worte schreiben kann, pausenlos, ne? Und mit dem PC viel besser, ne? Die ganzen Bibelverse, die ich hier nenne, habe ich alle aus dem Internet kopiert, ne? Ganz logisch, ne? Oder denkt ihr, jetzt habe ich alles eingetippt, hier geguckt in der Bibel und eingetippt, ne? Ganz logisch. Aber Moses hatte diese Möglichkeit nicht. Er musste alles schreiben. Ne? Oder vielleicht hat er Leute, die ihm geholfen haben. Okay. Aber die Ideen dafür, das alles aufzuschreiben, woher hatte das, diese Intelligenz oder ne, diese Fähigkeit? Weil er im Palast des Pharao aufgewachsen ist und hat auch seine Führungsqualität entwickelt. Wie konnte er das Volk leiten? 600 Männer und 600.000 Männer und dann noch die Kinder und die Frauen und die anderen, die, ne? Wie konnte er so viele Menschen führen? Ja, so wie ähnlich wie der Pharao. Der Pharao hatte auch Millionen Menschen unter sich, die er führen musste. Moses hat das gelernt von seinem Ziehvater, ne? Wie man so viele Menschen leitet. Nächste Überschrift. Berufung Moses im brennenden Dornbusch. Rassan, würdest du bitte hier den Vers lesen?
Der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Gott Jakobs. Da verbarg Moses sein Angesicht, denn er fürchtete Gott anzuschauen. 2. Mose 3,6.
Halleluja. Moses wurde berufen im brennenden Dornbusch. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte. Halleluja. Ne? Und Moses, er wusste, dass er eine Berufung hat. Ist auch total wichtig für uns, diese Lehre. Zu wissen, dass man eine Berufung hat, ist schon die halbe Miete, wie man so sagt. Ne? Ich habe eine Berufung. Viele wissen das. Ich treffe viele junge Menschen, die wissen, ja, Gott beruft mich, für ihn zu arbeiten. Aber die andere Frage ist, was tue ich dann? Und Moses hat gesagt, ich habe eine Berufung, dieses Volk zu befreien. Was hat er gemacht? Den Ägypter getötet. Ne? Als der Ägypter den Israeliten geschlagen hat oder so. Ägypter getötet und was ist dann passiert? 40 Jahre warten, weil er gedacht hat, ich bin berufen, jetzt muss ich was tun. Er musste warten, dass Gott seinen Plan offenbart und so auch in unserem Leben. Wir haben eine Berufung, jeder, der hier sitzt, hat eine Berufung, aber wir müssen selber warten, dass Gott uns auch zeigt, dass wir in Einklang mit seinem Geist handeln. Andreas, würdest du bitte hier den nächsten lesen? Gott hat ihn dahin geschickt und wir wissen, dass dieses Erlebnis Moses in diesem brennenden Dornbusch noch was anderes bei sich, eine andere ganz wichtige Information hat über den Namen Gottes. Wisst ihr den Namen Gottes? Ne? Ich bin den Namen Gottes. Der Name Gottes hatten wir schon ne, letztes Mal, oder? Der Name Gottes, ich bin. Einige sprechen den Jehova aus, aber wahrscheinlich ist die richtige Aussprache Jahwe. Das hat er in diesem Moment offenbart. Der Name Gottes, ich bin. Wer ist als Nächster? Assi, willst du bitte hier den Nächsten lesen?
Der Gott deines
Halleluja. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Ein komplizierter Name ist. Kompliziert, das zu verstehen, was heißt ich bin. Aber ich übersetze das in einfachen Worten. Ne? Gott hat damit gesagt, dass er Existenz hat. Er ist die Quelle der Existenz. Wir haben auch nichts. Aber woher haben wir unsere Existenz? Wir haben die bekommen. Wir haben unsere Existenz bekommen, aber Gott hat seine Existenz nicht bekommen. Er ist das Leben an sich. Er ist die Quelle, woher alle anderen Lebewesen kommen. Er hat Existenz. Das hat er damit gemeint. Und Moses hat dem Pharao dann gesagt, Pharao, lass mein Volk ziehen. Ne, und, aber natürlich wusste Gott schon, dass Pharao das nicht so einfach tun würde. Ja, geh hin, ne? Bin heute gut gelaunt. Nein, Pharao hat gesagt, in keinem Fall. Ne? Gott kannte schon das Temperament von Pharao. Ne? Kannte schon, wie Pharao so drauf war. Und Gott hat das benutzt. Ne? Seht ihr, wie Gott unseren Charakter oder den Charakter der Menschen benutzt. Gott weiß schon, wie die Leute reagieren. Und Pharao hat gesagt, nein. Und dann hat Gott gesagt, gut, Halleluja, dann werden wir jetzt viele Wunder erleben. Und so ist es auch in unserem Leben. Manchmal ne, reagieren die Menschen böse auf uns. Und dann, was sollten wir denken? Ja gut, dann werden wir jetzt Wunder erleben. Ne? Ist ein Gedanke. Habe ich auch oft erlebt in meinem Leben, dass Menschen mich böse behandelt haben. Und dann habe ich gesagt, gut, dann werden wir jetzt Wunder erleben. Und ist tatsächlich so. Und Gott hat die 10 Plagen geschickt, kennt ihr, ne? Ich sage immer, ihr kennt, weil ich gehe davon aus, dass ihr das gelesen habt in der Bibel. Stefan, würdest du bitte hier das andere lesen? Mhm. Ja. Er kannte den Herrn nicht, aber hat seine Macht kennengelernt nachher. Ja. Ragan, würdest du den nächsten lesen, Vers?
Mose aber sprach zu Volk. Fürchtet euch nicht, steht fest die Rettung des Herrn, die er euch heute bereitet. Denn diese Ägypter, die ihr heute, die werdet ihr nicht wiedersehen.
Ja, wie Gott ist, wie ist Gott? Die Ägypter haben alles gemacht, um den Israeliten das Leben schwer zu machen, die zu schikanieren, die runterzukriegen, die zu demütigen. Und Gott hat gesagt, denen werden wir was zeigen. Und dann sieht man auch, wie die Ägypter drauf waren. Versteht ihr? Man sieht, wie die Ägypter drauf waren. Die Ägypter wollten wirklich die Israeliter unter ihre Füße. Die haben die Israeliter versklavt. Und das war, wenn man so denkt, ja, versklavt, was heißt versklavt? Du musst ein bisschen für den arbeiten oder so, ne? 2-3 Stunden am Tag oder so, ne? Vielleicht denkt man so, ich weiß nicht, wer da so denkt. Aber wenn wir hier so sehen, wie der Pharao scharf auf die Israeliten war, dass sie nicht weggehen sollten und was er alles gemacht hat und so, dann sieht man, die waren auch wirklich böse drauf. Die haben die Israeliten wirklich das Leben schwer gemacht. Die haben das wirklich ausgenutzt, dass diese Israeliten Sklaven waren. Die haben die wirklich ausgenutzt. Sklaven war, ihr wisst, ne, eine Person, die jetzt nicht sich selbst gehört, sondern einer anderen Person gehört. Musste alles tun, was die anderen denen befehlen haben. Das ist ein Sklave. Früher gab es Sklaverei. Und noch in Deutschland, noch vor 200-300 Jahren gab es auch noch Sklaverei. Und noch bis vor 150 Jahren gab es Sklaverei ähnliche Zustände in Deutschland. Und in Südamerika gibt es noch ähnliche Zustände auch in bestimmten Orten, abgelegene Orte, wo Menschen ausgenutzt werden. Die müssen arbeiten den ganzen Tag für eine andere Person. Ist ganz schlimm. In der Antike war es normal. Im Alten Testament sehen wir, ne? Überall gab es Sklaven. Im Alten Testament, im Neuen Testament, überall gab es Sklaven. Es war so ein System. Moses, der Leiter Israels. Wer ist als nächster dran? Eva. Nein, nur bis da. Ne? Ganz toll, ne? Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Halleluja. Ja, 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 nein, nein, ich denke nur darüber nach. Ich denke nur darüber nach, ich lasse das mehr unter der Zunge zergehen, diesen Vers, ne? Weil wir haben auch sowas Ähnliches. Die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns. Wir haben auch sowas Ähnliches. Wir werden das auch studieren. Vielleicht nicht heute, Aber das mit dem Vorhang, was zerrissen ist, die Stiftshütte, Lektion Nummer 6, der Vorhang in der Stiftshütte hatte diese Bedeutung. Gott, der ist da in diesem Raum, im Allerheiligsten, und nur Moses durfte da rein und nur der hohe Priester durfte da rein. Aber heute ist der Vorhang zerrissen und wir dürfen da rein. Das ist eine große Chance. Eine Chance ist nicht das richtige Wort. Das ist einfach großartig, dass wir Zutritt zu Gott haben. Früher war das nicht so. Ne? Nur Moses unter 2 Millionen Menschen durfte das machen. Und heute dürfen wir, jeder von uns, das machen. Und viele, bleibt mir egal. Ne? Weil sie nicht wertschätzen. Und wir sollen das wertschätzen, dass wir diese Chance haben, direkt zu Gott zu beten. Ja, Moses hat vieles von Gott bekommen. Viele Anleitungen. Weil Moses Gott so stark gehorchte. Er war sehr gehorsam. Sehr, sehr, sehr gehorsam. Nur einmal hat er was Falsches gemacht. Hat nicht gehorcht. Aber ansonsten war er sehr, sehr gehorsam. Ne? Gehauen auf dem Stein. Ne? Aber ansonsten war er sehr gehorsam. Immer gemacht hat, was Gott ihm gesagt hat. Und das Volk hat immer gesagt, Moses, das gefällt uns nicht und dies gefällt uns nicht. Und warum hast du uns aus Ägypten geführt? Ne? Wir haben schon vergessen, was sie da alles gelitten haben. Ne? Und er bekam die Anleitung, die Stiftshütte zu bauen, führte die levitische Priesterschaft nach Gottes Plan ein, leitete Israel, ein rebellisches und ungehorsames Volk. Ja, das israelitische Volk, das Volk Israel war ein rebellisches und ungehorsames Volk. Manchmal denkt man, ja, das Volk Israel ist das auserwählte Volk. Ne? Viele denken vielleicht, ja, ein ganz tolles Volk, ne? Ganz gesegnet, alle so gläubig. Aber nein, das ist nicht der Fall. Ne? Das ist nicht der Fall. Wir haben gesehen, Josef von den 12 Söhnen Jakobs war der Einzige, der gläubig war. Der Einzige. Und Gott hat dieses Volk erwählt, weil Gott gnädig ist. Gott ist gnädig. Ne? Gnade, die Gnade Gottes heißt, Gott ruft Menschen, die keine Chance haben. Warum hat Gott uns erwählt? Warum hat Gott uns zum Glauben gerufen? Weil wir so toll sind? Ne? Nein, sicher nicht. Weil er gnädig ist. Er hat gesehen, wie wir in unserem Herzen sind. Es gibt so ein Lied, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ne? Ist ganz schlimm, sowas zu sagen, aber es stimmt. Ne? Gott kennt uns. Er weiß, dass wir rebellisch sind. Er hat uns geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Er hat uns gerufen, bevor wir an ihn geglaubt haben. Jetzt ein ganz interessantes Ereignis. Das goldene Kalb. Sehr interessantes Ereignis, weil hier, ich hoffe, ich kann euch ganz vieles Neues beibringen durch dieses Ereignis. Das goldene Kalb. Moses, ne, ist wieder auf den Berg gestiegen, 40 Tage lang wieder auf den Berg gestiegen, weil er war schon früher auf dem Berg, wo er die 10 Gebote bekommen hatte. Und jetzt stieg er wieder auf den Berg und steht geschrieben im Kapitel 32. Ja, wichtig diese Information, Kapitel 32. Wo stehen die 10 Gebote? Wer weiß das? Wo stehen in der Bibel die 10 Gebote? Ja, die stehen sogar zweimal in der Bibel. Das sollte man auch auswendig wissen. Ne? Wo stehen die 10 Gebote? Zweimal. Erst einmal 2. Moses, Kapitel 20. Und das zweite Mal 5. Mose, Kapitel 5. Das heißt, die hatten die 10 Gebote bekommen. 2. Mose, Kapitel 20. Und das goldene Kalb ist im Kapitel 32, das heißt 12 Kapitel später. Ich weiß nicht, wie viele Tage danach, aber sicher nicht vorher. Versteht ihr? Das war danach. Und was steht dann in den 10 Geboten? Du sollst keine Bilder machen. Und was machen die dann? Die sagen, Aaron, ne? Aaron, mach uns ein Bild. Mach uns ein Bild. Und hier sollen wir nachdenken. Warum hat Aaron das gemacht? Er musste das nicht tun. Warum hat er das gemacht? Es ist es ist normal, dass Gemeindeleiter versuchen, ihre Mitglieder zu gefallen. Es ist normal. Aber das ist eigentlich ein bisschen problematisch. Das heißt, wir sollen nicht die Menschen missfallen. Wir sollen nicht denken, heute gehe ich zur Gemeinde, ich bin, sagen wir so theoretisch, ich bin Gemeindeleiter, ich gehe heute zur Gemeinde und werde alle den Leviten lesen und alle beschimpfen und allen in den Hintern treten mit Worte und schimpfen und alles. Nein, okay, natürlich, das ist jetzt ganz absurd. Wir sollen nett sein, ist wichtig. Nett sein, lieb sein, ist wichtig. Aber Aaron hat hier diesen Fehler gemacht. Seine Nettigkeit, sein Liebsein ist darüber hinausgegangen. Er wollte das Volk gefallen. Er hat die Gebote Gottes missachtet, um dem Volk zu gefallen. Das war falsch. Das ist eine Lektion für uns. Wir müssen sehen, was sagen die Gebote Gottes. Und da ist eine Linie, da ist eine rote Linie. Da darf ein Gemeindeleiter nicht überschreiten. Nächste Lektion. Die Tatsache, dass sie einen sichtbaren Gott verlangten, offenbarte, dass sie noch nicht aus Glauben lebten, sondern aus Sehen. Wir sollen lernen, aus Glauben leben. Das heißt nicht aus dem, was wir sehen. Logisch. Glauben heißt Vertrauen am Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt uns immer viele Sachen, die unserem Verstand jetzt widersprechen. Gott sagt, hab Geduld. Und wir sehen, ja, aber ich sehe nichts, sich bewegt nichts, wie Abraham. Gott hat gesagt, hab Geduld, ich werde dir einen Sohn schenken. Und er schaut und sieht, woher soll ein Sohn kommen. Meine Frau ist unfruchtbar und so. Leben aus dem Sichtbaren. Gott ist unsichtbar und die Israeliten, die wollten einen sichtbaren Gott. Ein zweiter Punkt, eine zweite Lektion. Warum haben sie ein Kalb gewählt als ihren Gott? Weil in Ägypten es so diesen Gott gab, genannt Apis, der die Form eines Kalbes hatte. Ja? Und was zeigt das uns? Die waren schon aus Ägypten raus, aber Ägypten war noch nicht aus sie raus. Das passierte oft. Ich war auch Mitglied in einer Religion und ich brauchte 10 Jahre, um das hier zu machen. Das heißt, rauszugehen, dafür braucht man eine Minute. Einen Brief schreiben und sagen, Mitgliedschaft kündigen. Aber das, was man dort gelernt hat, die Traditionen und so weiter, das kostet viel, sich wirklich zu besinnen, dass man überhaupt hat, dass man die hat. Es gibt Leute, die leben ihr Leben lang, bis sie sterben und haben sich gar nicht besinnt, dass sie voller Traditionen leben, die sie in ihrer Kindheit gelernt haben, von ihren Eltern oder in einer Religion oder so. Aus Ägypten heraus, aber Ägypten muss auch aus uns heraus. Eines ist sich bekehren, das andere ist, das rauszumachen aus unserem Herz, was noch da drin ist. Das Ägypten, was hier in unserem Herz ist. Ja? Interessant, dass 4. Mose 12, 3 uns erzählt, dass Moses der geduldigste Mensch auf Erden war. Der geduldigste Mensch auf Erden war, aber als er das sah, diesen Götzendienst, dann verlor er seine Geduld. Dann sieht man, wie das schlimm war. Aber warum haben die das gemacht? Warum haben die Israeliten das goldene Kalb gemacht? Früher habe ich immer so gedacht, ja, die waren wirklich schrecklich. Die haben gesagt, hör zu, Jahwe, weg. Wir wollen Götzen dienen. Ja, früher habe ich so gedacht. Aber nachdem ich hier diesen Text gelesen habe, 2. Mose 32, 4 und folgendes, musste ich nachdenken. Wer ist dann als Nächste dran? Angelina? 2. Mose 32, 4 und folgendes. Ganz laut.
4 und folgendes, ne?
Interessant, was da steht. Zuerst, hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Das heißt, früher, als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich gedacht, die Israeliten sagen hier, dieser Kalb aus Gold hat uns aus Ägypten geführt. Die haben ihren Glauben an Jahwe völlig weggeworfen und gesagt, dieser goldene Kalb hat uns aus Ägypten geführt. Aber ganz zu Ende, hier den letzten Satz, was ich auch unterstrichen habe, morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. Was bedeutet das denn? Ich übersetze das auf Klardeutsch. Für den war das goldene Kalb nicht ein Gott, nicht ein Götze, sondern nur ein Bild Jahwes. Ein Bild von Jahwe. Darum haben die gesagt, hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hergeführt hat. Die haben gesagt, wir machen ein Bild von Jahwe. Das ist ein Bild von Jahwe. Jahwe hat uns aus Ägypten geführt, wir haben ein Bild von ihm. Und Aaron hat noch gesagt, Leute, kommt her, morgen machen wir Gottesdienst für den Herrn. Nicht für einen Haufen Gold, nein, für den Schöpfer des Universums, der in diesem Haufen Gold repräsentiert ist. Aber warum ist wichtig, das alles nachzudenken? Weil genau so argumentieren viele Menschen noch heute. Die nehmen sich ein Bild von einer Frau oder einem Mann und stellen sich das hin. Und wenn man sagt, aber das ist doch Götzendienst, dann sage ich, nee, das ist nur eine Repräsentation. Das repräsentiert nur, das führt mich zu Gott. Das ist nur ein Mittel, dass ich da oben ankomme. Ja? Versteht ihr? Weil viele sagen, ja, Götzendienst, ein Kalb aus Gold, das ist Götzendienst. Ne? Aber hier ein Bild von einer Frau und einem Mann, so, ne? Das ist doch kein Götzendienst, weil das ist nicht so hässlich, das ist nicht so schrecklich, das ist kein Tier, das ist keine Bestie oder so. Ne? Viele denken, ja, Götzendienst ist dann ein Bild von einem ganz hässliches Tier oder so anzubeten. Das war sicher nicht hässlich, ne? Aufs Gold. Ne? Und das ist eine Lektion für uns. Götzendienst gefällt Gott überhaupt nicht. Ne? Diese Argumentation, die Israeliten, ja, wir haben nur ein Bild von Gott gemacht. Und was sagt Gott dazu? Was sagt Gott dazu? Ali, würdest du hier in den nächsten lesen? Hier, auf Seite 42 ganz unten. Ja? Die Reaktion Gottes auf diese Geschichte. Ja, wir haben nur ein Bild von Gott gemacht. Wir haben nur ein Foto von ihm gemacht. Nur eine Repräsentation. Was hat Gott gesagt? Dein Volk. Ja? So wie manchmal, wenn jetzt ein Kind irgendwas Schlimmes anstellt, ne, dann sagt der Vater zur Mutter, dein Kind hat das gemacht oder so. Ne? Ungefähr so, als wäre es nicht sein Kind. Ne? Und so sagt Gott zu Moses, dein Volk. Ne? Nicht mehr mein Volk, dein Volk. Gott hat das abgelehnt. Als sie das gemacht haben, hat Gott gesagt, ich kenne euch nicht mehr. Das war eine Riesenbeleidigung. Das war, ne, es gibt ein bestimmtes Wort dafür. Ein Sakrileg, eine Beleidigung, eine Lästerung, was die da gemacht haben. Ne? Die haben gesagt, nur ein Bild Gottes machen, welches ist das Problem? Ne? Und Gott hat gesagt, das ist nicht mehr mein Volk und ich werde sie zerstören. Lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Nur ein Bild von Gott machen, ja, wo ist das Problem? Und Gott hat gesagt, geh mir aus dem Weg, weil jetzt will meine Hand über sie fallen und alles Staub. Und Moses hatte das noch nicht gesehen, er hat gesagt, nee Gott, ne, immer mit der Ruhe und so. Ne? Und als er da runtergekommen ist, hat er selber wütend, der geduldigste Mensch der Erde, ne, ist auch wütend geworden und hat die Tafeln zerbrochen. Ne? Ist auch wütend geworden. Das ist eine Lehre, die für uns heute gilt. Jedes Bild, jede Materie, die die Menschen verehren, sei es jetzt eine Statue, oder sei es jetzt Geld, oder sei es jetzt sogar, ne, viele sagen, ja, lass uns zu Israel pilgern oder so. Das ist, wir nutzen nicht das Wort pilgern, aber reisen. Ne? Lass uns zu Israel reisen. Ne? Ja, was gibt's dort? Ne? Es ist ein, ne, ich will euch nicht beleidigen hier, aber es gibt viele, die das mit verehren. Oh, das heilige Land oder so. Nur Sand, nur Steine. Da gibt's nichts Heiliges. Israel, ne, Jerusalem ist im Himmel. Wir werden das heute, wir werden das nächstes Mal studieren. Die Stiftshütte, der Tempel, wo ist der Tempel? Was ist der Tempel? Das ist eine Kopie vom Himmel. Gott hat gesagt, mache genau das, was du da oben gesehen hast. Das heißt, eine Kopie von da oben. Ne? Jerusalem, was ist Jerusalem? Ja, das ist nur eine Referenz für der Ort, wo wir leben werden, wenn wir im Himmel sind. Aber nicht tatsächlich, nicht hier materiell. Ne? Und so alles andere. Die Menschen, die wollen immer irgendwas verehren. Und der Teufel, der sagt immer, hier und da, verehre das, verehre jenes. Ne? Die Religiösen, die verehren da Bilder an der Wand oder gehauene Bilder und so. Und wir Freie Evangelische, wir verehren auch viele andere Sachen. Da müssen wir wirklich uns Gedanken machen. Vieles ist auch das Geld oder manchmal die Kinder. Oder? Es gibt Leute, die die Kinder quasi verehren, quasi anbeten. Ne? Darum musste auch Abraham, letztes Mal habe ich darüber gesprochen, ne? Den Isaak opfern. Weil er auch so ein Mini-Gott werden könnte. Versteht ihr? Auch Isaak war eine Art Gott für Abraham. Und darum könnte werden. Gott wollte das prüfen, ob das so war oder nicht. Und hat es herausgestellt, dass es nicht war. Und Gott sagt, Halleluja, gut, dass er kein Götzendiener ist. Aber für viele ist das so. Viele tun ihre Kinder vor Gott. Ne? Das heißt, wie das passiert, kann tausend Gestalten nehmen. Als letzte Überschrift. Entstehung einer Nation. Der nächste. Lass uns wieder von vorne haben. Bruder, du hast nicht das Heft, oder? Okay, dann will ich sagen. Lies bitte hier auf Seite 43, ganz oben. Seite 43, ganz oben. Danke. Ne? Entstehung einer Nation. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Diese verschiedenen Worte. Es gibt das Wort Volk. Was ist ein Volk? Volk ist eine Gruppe von Menschen, die irgendwie verwandt sind untereinander. Versteht ihr? Ne? Israel ist ein Volk, weil sie verwandt sind durch Abraham. Aber Israel ist auch eine Nation. Was ist eine Nation? Was kennzeichnet eine Nation? Dass Deutschland zum Beispiel eine Nation ist. Sie hat eine Verfassung. Sie hat ein Land. Ein Land und eine Verfassung. Es gibt auch Nationen, die kein Land haben. Es gibt eine Nation, die kein Land hat. Habe ich gelesen im Internet vor ein paar Tagen. Vielleicht habt ihr das auch gelesen. Ich habe es schon vergessen. Jemand hat das kommentiert. Die Kurden, ne, ich weiß nicht ganz genau, wie das ist. Habt ihr eine Verfassung oder so? Ich weiß es nicht. Aber ein wichtiger Punkt ist eine Verfassung. Eine Nation hat eine Verfassung und meistens auch ein Land. Ne, ich denke, die Kurden würde hier mehr passen an den Begriff Volk. Volk. Ich denke, das würde hier am besten passen zu dieser Situation. Ne? Weil hier möchte ich das ein bisschen differenzieren. Volk und Nation. Weil viele Probleme entstehen, weil die Menschen das jetzt vermischen. Wer gehört zum israelischen Volk? Wer gehört zur israelischen Nation? Kann jemand zur israelischen Nation gehören und nicht zum israelischen Volk gehören? Stefan hat, ja? Ne? Wie könntest du das wissenschaftlich erklären? Zum Beispiel, jemand wohnt in Israel 20 Jahre lang, ich gehe dahin, oder jemand geht dahin, wohnt da 20 Jahre und bekommt die Staatsbürgerschaft von Israel, den israelischen Pass, obwohl er keine Verwandtschaft hat von Abraham. Sein Vater, seine Mutter waren keine Juden. Er hatte nur... Ja, das heißt, was ich einfach gemeint habe, den israelischen Pass, israelische Nationalität zu haben, heißt nicht, dass ich ein Nachfahre Abrahams bin. Das sind zwei verschiedene Sachen. Nachfahre Abrahams heißt israelischer Volk. Israelischer Pass, israelische Nation. Aber diese Nation ist auch hier entstanden. Wenn eine Nation entsteht, ist es üblich, sie in einer Urkunde zu definieren, auf welchen Grundlagen das Volk regiert werden soll. Der Text 2. Mose 20 ist so etwas wie die Verfassung der Theokratie Israels. Die Gesetze, die das Volk, diese Nation, folgen sollte, um diese Nation zu sein. Weil die waren in Ägypten. Ägypten ist eine Nation. Ägypten hat ihre Gesetze. Ägypten hat ihren König. Und jetzt sind sie da raus. Jetzt wollen sie selber eine Nation sein. Ne? Selber. Sie sind nicht nach Kanaan gegangen, um jetzt eine Niederlassung Ägyptens zu gründen, sondern selber eine Nation zu gründen. Und dafür brauchen sie eine Verfassung und Regierung und die ganze Sache. Das bräuchten sie. Und das ist 2. Mose ab dem Kapitel 20. Da sind viele Gesetze, die dieses Ziel haben. Da müssen wir im Auge behalten, weil viele behalten das nicht im Auge und denken, man muss bestimmte Gesetze halten. Heute. Die eigentlich nur für die israelitische Nation gedacht wurden. Für den Wohlstand der Menschen. Weil hier der Deutsche Die deutsche Verfassung hat viele Gesetze, die für den Wohlstand der Menschen in Deutschland gedacht sind. Und zu jener Zeit wurden viele Gesetze gemacht, die für den Wohlstand der Menschen jener Zeit gedacht wurden. Dann müssen wir unterscheiden, welche sind die Gesetze, die uns betreffen, moralische Gesetze, du sollst nicht töten, Ehebrechen und so, das sind moralische Gesetze, die uns über Gott informieren, dass er das nicht mag, dass jemand das tut. Aber es gibt andere Gesetze, die mehr so die israelische Nation betreffen, die Menschen jener Zeit. Zivile Gesetze, wie man es heute so sagt, die nichts mit der Religion zu tun haben. Ja? Die Zehn Gebote, ganz wichtiges Thema, sind eines der meist bekannten Bibelpassagen, 2. Mose 20. Wir werden dieses Thema in der Lektion 11 besprechen. Ja, ihr seht, einiges zieht sich nach hinten, weil es sind einfach wichtige Themen, auch weil die 10 Gebote in 5. Mose wieder auftauchen. Das heißt, wir besprechen die da bei 5. Mose, die 10 Gebote, ein Thema für sich.